Mein Name ist Duri Bonin und das ist der Podcast «Auf dem Weg als Anwältin». In der Folge 413 hat der Gregi Münch ein Gespräch geführt mit dem Dimitar Bobev. Der Titel war «Das Smartphone, dein ausgelagertes Gehirn». Sie haben dort reichlich technisch über die Möglichkeiten, die ein Mobile der Strafverfolgungsbehörde eröffnet, geredet. Ich muss sagen, ich konnte dort nicht besonders viel mitnehmen, weil es mir einfach zu technisch komplex war. Ich habe darum den Gregi und den Dimar gebeten, das genauer anzuschauen und den Fragen nachzugehen. Wie stellt die Polizei ganz konkret sicher, dass ein Natel, das es beschlagnahmt, das sicherstellt, dass das nicht mehr weiter kommuniziert? Was macht die Polizei ganz konkret, wenn sie auf ein Natel zugreifen kann? Wie schaffen sie es, dass ein Natel durchsuchbar wird? Welche Nachrichten können ausgelesen werden? Kann also beispielsweise auch gelöschte WhatsApp, kann man das wiederherstellen? Was ist mit dieser Funktion, Burn After Reading, also die neue Funktion von WhatsApp, wenn du eine Nachricht geschickt bekommst und die sich nach gewissen Tagen automatisch löscht? Kann man auch das wiederherstellen? Wie sinnvoll sind Backups und was eröffnet das wiederum der Strafverfolgungsbehörde für Möglichkeiten? Wie kann man sicherstellen, dass die Beweismittelkette von einem Forensiker, von einer Forensikerin, dass die auch wirklich stimmig ist? Also wie kann man sicherstellen, dass das die Original-Beweismittelkette ist und nicht Manipulationen stattgefunden haben? Kann man via Handy auf externe Clouds zugreifen? Man muss sich das so vorstellen, die Strafvermittlungsbehörde erstellt sich Kopien, Working-Kopien. Und kann man dann via die Kopien, kann man auf, wenn man irgendwelche Apps hat, wie Messenger, Google Drive, Instagram oder was auch immer gibt, kann man damit dann auch auf allfällige Daten greifen, die in Clouds gespeichert sind und nicht direkt auf dem Handy. Was kann man für ein Bewegungsprofil anhand vom Natel erstellen? Also wie detailliert kann man da gehen? Und ist es auch möglich, dass ich als Laie Software auslesen kann? Und dann ganz zum Schluss noch die grosse Frage. Wir als Berufsgeheimnisträger, sagen wir mir Anwälte oder auch Journalisten, die sich mit Whistleblower treffen, wie stellt man sicher, dass nicht das Natel noch ein Beweismittel produziert? Auch da hat der Gregi und der Dimitar ganz klare Anweisungen. Also das Natel neuester Generation, immer die neuesten Updates, das Natel meistens abgeschaltet haben, immer mit Nachrichten arbeiten, die sich selber wieder löschen und mit alphanumerischen Sperrcodes arbeiten. Also ein super spannender Podcast. Ich zumindest habe unglaublich viel mitgenommen. An dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank an Gregi und an Dimar. Und jetzt genug der Vorrede. Hört es am besten selber.
Also Dimar, danke, dass du nochmal den Weg gefunden hast. Zurück zu uns, dem Podcast auf dem Weg als Anwältin. Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, das Mobiltelefon ist geknackt worden von der Polizei oder du bei deiner Arbeit in der Privatwirtschaft, die haben das Mobiltelefon von einem Ex-CEO, CFO oder so können auftun. Jetzt haben wir es offen. Was machen wir denn? Gibt es ein bestimmtes Protokoll, was müssen wir etwas beachten oder gibt es standardisiertes Vorgehen?
Ja, also wie hast du das gemeint mit offen, dass der Sperrcode...
Genau, also ihr könnt zugreifen aufs Handy.
Okay. Also, was für uns natürlich ganz wichtig ist die ganze Chain of Evidence und Chain of Custody. Die Chain of Custody ist quasi, was ist mit dem Handy passiert, nachdem man es weggenommen hat oder zumindest einfach ab dem Zeitpunkt, wo wir es erhalten, also was zu uns gekommen ist, wird alles aufgeschrieben, was mit dem Handy passiert.
Das Ereignisprotokoll,
oder? Das Ereignisprotokoll, ja.
Strom anschliessen, also, noch mit hinlegen.
Genau, also ja. Grundsätzlich tun wir es immer präservieren. Das kann im faradäischen Sack sein oder so. Das ist dann abgeschirmt von der ganzen Strahlung und der ganzen Kommunikation. Sprich, das ist wichtig, dass damit keine Änderungen stattfinden, wenn es dann Zugang hätte zum Mobilfunk.
Oder also wird auch immer Flugmodus gerade eingeschaltet bei der Sicherstellung?
Ja, das ist richtig. Flugmodus muss man einfach halt dann auch vorsichtig sein. Also je nachdem ist manchmal bei gewissen Telefonen die Bluetooth-Verbindung vielleicht noch aktiv. Muss man halt schauen, dass es abgestellt ist. Aber das ist total richtig, was du sagst. Der Flugmodus, wenn der einschaltet, sollte eigentlich die externe Kommunikation unterbunden sein. Oder eben am besten einfach in so einer Preservation Bag, also so einer Tasche, die dann abschirmt. Nur, man muss auch noch ein bisschen aufpassen, dass, wenn man das Handy, also in dem Fall, den du jetzt erwähnt hast, wo man den Code hat, ist es ja nicht so ein Problem. Aber wenn man den Code nicht hätte und das Handy wäre unlocked, also der PIN-Code ist eingegeben worden, aber man kennt ihn nicht, dann müsstest du halt dann aufpassen, dass das Handy nicht gelockt wird.
Du musst gerade in die Einstellungen.
Du musst gerade in die Einstellungen, ganz
okay,
genau.
Ja, spannend, ja, okay.
Ganz genau. Und dann ist es in dem Bag. Dann haben wir die Chain of Custody erstellt. Heisst, jede Bewegung festgehalten. Dann tut man es, wenn man es will analysieren, dann aufmachen, vornehmen. Ich habe vergessen zu sagen, ja, du musst auch noch wegen der Batterie schauen, oder? Wenn es längere Zeit irgendwo rumliegt, dann stellt es unter Umständen ab. Und wir haben im vorherigen Podcast ja gehört, dass das abgestellte Handy nicht so viel wert ist wie ein laufendes Handy. Aber du hast ja gesagt, wir haben hier das Passwort. Also nehmen wir den PIN-Code. Wir nehmen halt das Handy führen, tun das wieder festhalten, dass wir es den Bag aufgemacht haben und abgeschlossen haben an der Software. Und dann startet man die Software auf und schaut halt, was für ein Modell das ist.
Verschiedene Software, oder?
Ja, unter Umständen schon, ja.
Okay.
Genau, also.
Und das ist doch eigentlich ein Button-Klick, und was wird denn dann das Image erstellt, das erste Mal? Macht man das erste Mal eine Ist-Kopie?
Genau, also wir wollen so wenig Veränderungen wie möglich, also sprich, am liebsten gar keine Veränderung, sonst wäre es nicht ein 1-zu-1-Abbild. Probiert man so ein Abbild, so ein Image zu erstellen. Und das probiert man so vollumfänglich wie möglich zu machen. Und das ist ein sogenanntes Physical Image. Also sprich, man tut 1-zu-1 Kopie machen von dem Speicherchip, der sich im Handy befindet.
Und tut auch nur eine Kopie weglegen, dass man das wie hat.
Das ist korrekt, ja. Genau. Nachdem man die Kopie erstellt hat, dann macht man eine sogenannte Working Copy, also sprich die Arbeitskopie. Aus dem Grund, weil es könnte ja noch etwas passieren mit dieser Kopie während des Prozesses, während der Analyse. Und die Kopie, dann hat man einfach nur eine Sicherheitskopie, die wirklich so ist, wie man es erstellt hat.
Gut. Und dann hast du mal die Working Copy. Wie lange geht das ungefähr, bis man einfach das kann vorstellen, durchschnittlich, bis man so eine Kopie erstellt hat, ist das eine Frage von Minuten oder Stunden?
Ja, also es kommt eben auch darauf an, was das für ein Abbild ist. Ich habe das Physical Image erwähnt, aber man kann auch ein Logical Image nehmen, erstellen. Das heisst, das ist dann vielleicht auf File-Ebene und dann werden alle Files kopiert. Es variiert zwischen 10 Minuten und ja, mehrere Stunden, 12 Stunden, vielleicht einen ganzen Tag, wenn es ein ganz grosses Image ist. Und das kommt halt auch auf die Hardware drauf an.
Aber eigentlich verstehe ich richtig, ihr dürft nicht auf dem Gerät selber dann nur drücken und schaut euch dort Nachrichten an, sondern ihr dürft dann mit dem Image, das ihr erstellt habt, mit der Working Copy, die schaut euch dann an. Da braucht man auch so eine Art Reader dann oder eine Software, wo man das auch anschauen kann. Ist das richtig?
Das ist richtig. Und das machen wir aus dem Grund, weil wir wollen eigentlich alle Informationen als Text indexieren.
Mhm.
Und wenn wir sie indexiert haben, dann haben wir so etwas wie eine Suchmaschine. Und mit der Software, die kann man dann der Software das Image zur Verfügung stellen und die tut entsprechend alles indexieren, vielleicht auch noch das OCRing machen, sprich Optical Character Recognition, die Bilder lesbar machen, so dass man möglichst, am Ende möglichst viel Text kann indexieren und durchsuchbar machen.
Okay, und dann, genau, und dann, also das ist wie die Vorbereitung, um nachher zur eigentlichen Analyse zu starten und dann Stichwort eingeben, auf gewisse Verdachtsmomente, wenn man eine Idee hat, in welche Richtung es gehen soll.
Genau, das ist richtig. Vielfach in unseren Fällen, wo wir in der Privatwirtschaft untersuchen, sind es halt die Kommunikationskanäle, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wir haben Anhaltspunkte für die Stichwörter in unserer Sprache oder im Englischen halt Keywords, Und dann kann man nach diesen Keywords suchen. Und wenn man dann entsprechend etwas gefunden hat, dann kann man das analysieren und das gibt einem weitere Anhaltspunkte, wo könnte man jetzt noch suchen, wo könnte noch etwas sein.
Gut, jetzt eigentlich fast meine wichtigste Frage dazu. Findet ihr auch gelöschte Nachrichten wieder auf so einem Image?
Ja, und das Image ist ein sehr wichtiger Punkt. Aus dem Grund, weil die Dateien auf einem Dateisystem, wenn die gelöscht werden, wenn sie nur schnell und nicht quasi überschrieben werden, dann kann man die Dateien wiederherstellen. Vielfach in der Mobilforensik spricht man auch von Datenbanken. Und bei diesen Datenbanken ist es halt ein bisschen anders, als wenn man einen Computer forensisch analysiert. Bei den Datenbanken hat man dann die Möglichkeit, die Einträge, die als gelöscht markiert sind, dann wieder vorzuholen. Weil sie sind quasi nur als gelöscht markiert und nicht wirklich gelöscht. Sie werden nicht in der Applikation angezeigt, aber sie sind trotzdem noch vorhanden. Und deshalb kommt es einfach darauf an, wie wird etwas gelöscht, wie ist es implementiert in der Applikation und dann hat man entsprechend mehr oder weniger die Möglichkeit, die gelöschten Daten wiederherzustellen.
Also WhatsApp. Einfach lang auf, man kann ja lange auf der Textnachricht bleiben, dann kommt das Kontextmenü Delete und dann ist es gelöscht.
Ja.
Ist das jetzt wirklich gelöscht oder ist das jetzt eben nur sozusagen als gelöscht markiert in der Datenbank?
Ja, es ist schwierig, bei WhatsApp wirklich eine Aussage zu machen. Also es kommt darauf an, welche Version das man benutzt von WhatsApp. Ich wüsste jetzt nicht genau das Jahr, aber bis vor, denke ich, 5 Jahren oder so, hat man nicht gross verschlüsselt die WhatsApp-Nachrichten. Es ist verschlüsselt. Die Nachrichtenübertragung ist auch etwa seit 2 Jahren oder 3 Jahren end zu end verschlüsselt. Vorher war das nicht der Fall gewesen. Und jetzt, ob man die Nachrichten kann wiederherstellen kann, kommt es darauf an. Ich sage mal, ja, momentan ist es möglich, aber es kann sich ändern.
Was ist mit der Funktion Burn After Reading im WhatsApp, verschwindende Nachrichten? Wären die besser gelöscht, als wenn man sie sozusagen manuell löscht?
Ja, die ist sicherer. Ja, und zwar, spannend, ja. Und zwar auch aus dem Grund, weil wenn du ein Kommunikationstool hast, hast du ein oder mehrere zusätzliche Partner auch, die die Nachrichten bekommen. Sprich, wenn du die Nachricht bei dir löschst, dann kann sie immer noch bei deinem Chatpartner sein. Aber die Burning-Nachrichten, die werden quasi gelöscht und das ist
und eben auch überschrieben auf der Datenbank.
Genau, das ist auch der Sinn von der Sache. Also
genau, ja.
Wir will sie wirklich nur eine bestimmte Zeit verfügbar machen und dann sollen sie verschwinden. Und aus dem Grund sind die nicht mehr auffindbar. Ja. Genau.
Und ich habe die Möglichkeit, wenn es mir recht ist, über Backups von WhatsApp oder von anderen...
Genau, das
Nachrichten,
ist ein sehr guter Punkt.
Ja. Das ist, sind die Backups, sind die Backups auf dem Gerät selber abgespeichert oder werden die Backups ausgespielt in der Cloud?
Ja, da kommt es auch auf die Applikation drauf an. Also gewisse
wie bei WhatsApp, wenn es gerade
nur eins weiss. Ja, bei WhatsApp hast du die Möglichkeit, das lokales Backup zu machen. Ja, das ist möglich.
Und dann findet ihr das natürlich auch und dann ist das natürlich eine Schatztruhe.
Genau, das ist ja so. Aber soweit ich weiß, muss es der User selber
quasi anschliessen.
Genau, das fragt die ab und zu, ob es ein Backup soll ausführen.
Okay.
Aber ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst mit den ganzen Backups. Kannst du gelöschte Sachen quasi wiederherstellen, weil du machst ein Backup von deinem iPhone oder vom Mobilephone auf dem PC, du machst es in der Cloud, das sind recht viele, oder auch bei Speicherdiensten, da hast du ja die Möglichkeit vom WhatsApp, OneDrive kannst du Daten abspeichern, in sonstigen Speicherplattformen kannst du das File ablecken und dort kannst du es, wenn du den Zugang hast, natürlich wiederherstellen. Also das ist ein kleiner Punkt, oder? wenn auch etwas sicher gelöscht worden ist, dann hast du ja vielleicht auch trotzdem Zugang bekommen zum Mobiltelefon. Wenn du Zugang dort hast, hast du möglicherweise Zugang zu den Passwörtern. Wenn du zu den Passwörtern Zugang hast, dann hast du vielleicht Zugang zu den Webdiensten, wo Sachen backupt und abgespeichert werden. Und obwohl du sicher gelöscht hast auf deinem Handy, findest du es vielleicht auf einem Backup. Also das ist halt der Job vom Ermittler, vom Forensiker, oder? Dass er mit diesen Informationen Stück für Stück sich durchkämpft. Durchkämpft. Und, und das ist vielleicht noch ein guter Punkt, zurückzukommen zu dem Chain of Evidence. Das ist quasi die Kette, die beschreibt, wie du schlussendlich zu dem Resultat gekommen bist. Und das muss der Forensiker immer festhalten, so dass es jemand anders, der unabhängig ist, das Ganze kann nachvollziehen. Und zwar aus dem vom ersten Schritt an, wo das Image erstellt worden ist, muss die Person können das alles nachvollziehen.
Genau, weil das ist ein Punkt, ich habe auch 1000 Fragen, aber das ist ein Punkt, wo mich noch interessiert, könnte ich als Verteidiger, als betroffene Person einfach sagen, die und die Nachricht, die da extrahiert haben, die ist im Nachhinein nicht da geworden. Kannst du dich, wie entgegnest du mir? Kannst du sagen, Gregor, vergiss es, zack, zack, kannst du mir das gerade zeigen? Gibt es da Prüfmechanismen, die ja können sagen, dass es im Nachhinein nicht verändert worden ist?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt und meiner Meinung nach wird das viel zu wenig die Möglichkeit genutzt. Ich will da niemandem etwas unterstellen, aber vielfach glaubt man einfach per se, dass etwas gegeben ist und dass das existiert und dass es so ist, obwohl man es technisch nicht kann nachvollziehen. Also der einfachste Weg, um dir zu sagen, warum etwas standfest ist, ist eben die Chain of Evidence. Ich habe dir die gegeben, wenn du sie technisch verstehst, musst du können alles nachvollziehen.
Wenn ich dir aber Chain of Evidence gebe von der Polizei, du könntest die für mich nachvollziehen und man würde mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Manipulation finden, würde dem auffallen. Und ich kann natürlich auch wieder verstecken, klar.
Ich würde es unterscheiden. Sprich, eine Manipulation von dem Zeitpunkt an, wo du in deinem Also wenn du das Image erstellst, dann musst du sofort die MD5-Hash-Sum erstellen. Mhm. Sprich, das Tool, das du benutzt, vielfach gibt er am Ende nach der Datenextraktion eine MD5-Hash-Sum. Das gibt dir die Möglichkeit nachzuvollziehen, zu jedem späteren Zeitpunkt, ob das Image verändert worden ist. Sprich, wenn ich jetzt nachdem das Image gezogen worden ist, später etwas im Image drin tun und die ganze Chain of Evidence durchspielen und ich komme zu dem Resultat, dann müsste ich als allerersten Punkt prüfen, ist die MD5-Hash-Sum gleich, wie wenn das Image, wo das Image erstellt worden ist. Mhm. Okay. Bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig erklärt habe. Du erstellst ein Image und ein MD5-Hash-Sum. Wenn du etwas in dem Image einpflegst, etwas drin tust, dann wird es eine andere MD5-Hash-Sum geben.
Gut, also müssen wir eigentlich, bevor man das Image erstellt, Manipulation machen?
Das ist richtig und das ist der zweite Fall. Dort wird es natürlich schwierig. Der Forensiker kann dir nicht sagen, was ist vorher geschehen. Oder?
Ja.
Und jetzt kommt es halt darauf an, ob wirklich quasi das perfekte Verbrechen vorhanden ist. Sprich, dass jemand eine Information so einpflegt, dass zum Beispiel sich darauf, also das Mindeste ist mal darauf zu achten, wenn ist zum Beispiel dass die Datei, der Speicherort zuletzt verändert wurde. Weil das sind Zeitstempel, wo sich verändert, wenn man etwas in dem File Veränderungen vornimmt. Dann gibt es halt also Metadaten.
Also wenn es einen Zeitstempel gibt nach der Sicherstellung.
Ja, genau.
Dann hat man einen Hinweis darauf, genau, dass etwas passiert ist.
Genau.
Das ist ein guter Punkt.
Ja. Und dann gibt es andere Metadaten. Also sprich, wenn du jetzt noch eine E-Mail einpflegst, ja, woher durch in einer E-Mail-Header, in den Metadaten, sieht man ja, von welchem Server ist das durchgeflossen, zu welchem Zeitpunkt ist es gekommen, zu welchem Thread, also zu welcher Kommunikation gehört, von welcher E-Mail-Adresse kommt, von welchem Senderserver kommt, gibt es ganz viele Metadaten und die müssen alle ein Stimmungsbild abgeben. Die müssen sehr ähnlich sein wie auch andere Daten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt etwas nicht. Und wenn es keine gute Erklärung dafür gibt, dann muss man vorsichtig sein. Also die Forensik sage ich immer, es gibt nicht den einen einzigen Beweis. Es ist immer eine Ansammlung von Beweisen, wo es immer wahrscheinlicher macht, dass etwas stimmt oder nicht stimmt. Mhm. Aber es ist quasi nicht schwarz und weiß. Deshalb, junge Forensiker würden immer den Rat geben, hey, tut nicht darauf zurückschliessen, wenn er, nachdem er etwas gefunden hat, ja, was dafür spricht oder dagegen spricht.
Okay. Aber man kann eigentlich, es kann durchaus Sinn machen in Einzelfällen, dass eine Strafverteidigung die forensische Kopie rausverlangt und Analyse rausverlangt und eine Plausibilitätsprüfung macht durch einen Dritten. Da gibt es spezialisierte Firmen wie ihr, die so etwas dann könnten machen.
Absolut.
Gut, das ist immer spannend, ja, wenn man es sich natürlich am leisten kann.
Oder vom Verteidiger her.
Eben, ja, genau, dass der Verteidiger den Auftrag gibt an eine dritte Person.
Ja, genau.
Das kann Sinn machen.
Ja. Genau, weil ja, also, es ist quasi auch unsere Aufgabe als Sachverständiger, das so aufzubereiten, dass es auch das Gericht versteht, dass es auch die Gegenseite versteht. Und man kann dann gleich noch Anhaltspunkte sehen, wo etwas vielleicht nicht ganz sauber geschaffen worden ist. Das heisst noch lange nicht, dass da etwas untergejubelt worden ist.
Wir müssen ja nur Zweifel sehen als Verteidiger. Das ist bei uns schon mal gut, wenn man es
sich genau.
Was mich auch noch würde interessieren, ist, wenn ihr so ein Working Copy habt und das anschaut, beziehungsweise kommt ihr von dort dann auch auf Cloud-Dienst? Du hast es schon mal angetönt. Und zuerst mal eine andere Frage, wenn du einen Facebook-Messenger drauf hast oder Instagram, sind die Daten, die sind ja, das ist ja nur das Tor zu der Cloud, die Apps, die man hat, oder?
Ja.
Das ist nur der Zugang zu der Cloud.
Ja.
Kommen die durch die Working Copy durch das Tor durch in die Cloud dann? Zum Beispiel auf den Facebook-Account oder auf oder sind die Facebook-Messenger-Nachrichten auch lokal abgespeichert, beispielsweise?
Wüsste ich gerade nicht, wie es bei der, wie es beim Messenger aussieht.
Wenn du eine Google Drive-App hast
auf
dem Handy, mit der Working Copy kannst du den Zugang zu der Google Drive, wenn du darfst natürlich, kannst du herstellen. Oder muss dort ein Passwort hinterlegt sein?
Du musst immer mit dem Passwort arbeiten. Also solange du das Passwort...
Die sind immer abgeleitet, oder? Also eigentlich, wenn ich ins Handy reinkomme, dann sind die Passwörter, ich tue, wenn ich Google Drive habe, dann tue ich nicht mehr einmal das Passwort eingeben, das habe ich alles abgeleitet.
Ja, richtig. Also wenn das gleiche Passwort... Wenn das gleiche Passwort benutzt...
Nein, nur wenn ich jetzt mein Handy auftue und auf Google Drive klicke, dann bin ich gerade drin.
Drive. Richtig.
Dann habe ich nicht mehr das Passwort geschützt. Das ist schon hinterlegt und automatisch abgespeichert.
Genau.
Und das ist einfach, also wenn du ins Handy reinkommst, in der Working Copy, wenn du ins Handy reinkommst, kommst du eigentlich auch in alle Cloud-Dienste rein, wo nicht nochmal separat Passwort geschützt worden sind.
Ja, also der Punkt ist einfach, wenn du mit dem Handy schaffst, wenn du natürlich von extern darauf zugreifen willst, du kannst ja direkt aufs Drive zugreifen, dann musst du natürlich einfach das gleiche Passwort
geben. Aber
wenn du das hast, dann kannst du Zugriff
über. Genau, aber du kannst eigentlich mit dem Handy hast du nachher Zugriff auf Google Drive.
Ja.
Genau, wenn der Nutzer nicht gemacht hat, dass er sich extra muss anmelden.
Ja, genau. Das ist
so. Also es ist nicht nur, wie du damit sagen, man hat nicht nur Zugriff auf Daten vom Handy, sondern man ist sich vielleicht gar nicht bewusst, wie viel Zugriff man auch ermöglicht auf extern gespeicherte Daten.
Ja, genau. Und plus natürlich, on top, du hast ja teilweise eben, wahrscheinlich hast du das gemeint mit Working Copy, die Offline-Dateien von Google Drive hast du ja teilweise auch zwischengespeichert auf dem Handy. Die sind teilweise vorhanden.
Mhm. Okay. Jetzt, genau was mich interessieren würde, du hast ganz am Anfang in der letzten Folge gesagt, es ist unglaublich, was man da alles findet. Man ist sich gar nicht bewusst, was man da alles für Daten findet. Kannst du noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern? Was findet man da so? An was denken wir gar nicht richtig, was man da alles findet? Sind das eigentliche Bewegungsprofile, die man erstellen kann mit so Daten? Oder gar Nutzerprofile?
Ja, ja, also absolut. Die Bewegungsprofil, das fängt an mit beispielsweise, dass man eine Lokation in WhatsApp versendet. Das ist offensichtlich.
Macht man die ganze Zeit.
Genau. Ja, ja. Das Nächste ist, wenn du ein Foto machst, dann hast du die Daten auch, also die Koordinaten, die GPS-Koordinaten in den Metadaten drin. Oder für ein Video genau gleich. Wir haben auch schon Fälle, wo Presser oder sonstige Videos geschickt worden sind von Handys und die Leute haben nicht gewusst, dass die GPS-Koordinaten in diesen Videos drin sind und so hat man es können auf sie dann zurück, hat man können anhand von diesen Daten auf die Presser dann zurückgehen und sagen, hey, ihr hättet das können schlauer machen. Was man sonst noch hat, ist, das Handy tut automatisch, wenn es den Mast der Sendermast dort wechseln. Es ist beim Mobilfunk immer, dass du dich anmeldest bei diesen Sendemasten. Und die haben alle eine Identifikation und die Identifikation kannst du abgleichen mit öffentlichen Datenbanken und dann weißt du auch, wo das Handy war. Weil das ist in den Logfiles vom Handy. Aha, das wird abgespeichert. Okay.
Also die Behörde macht also mit dieser rückwirkenden Teilnehmeridentifikation. Da haben sie aber nur die Nummern und sehen, wo sie in den letzten 6 Monaten waren.
Jawohl.
Und wenn du das Handy selber hast, kannst du das eigentlich machen mit einem Abgleich für öffentliche
Datenbanken. Genau.
Wie lange, weißt du gerade, wie lange so Logs gespeichert werden, die Anmelde-Logs?
Nein, wüsste ich jetzt nicht gerade. Okay. Aber vielfach ist es halt eine Frage vom Speicherplatz.
Kann man die auch löschen?
Ja, die kannst du löschen, aber das habe ich noch nie eine Sendung gehabt, wo die Logs gelöscht wurden.
Da hat man nicht rasch
Datenschutz.
Man denkt nicht dran. Ich meine, Apple hat das ja gerade in der neuesten Version haben sie einen Datenschutzbericht. Oder eine Datenschutzoption. Ich muss das mal nachschauen, was man da machen kann. Ja, schon noch, was hast du noch etwas? Was findet man noch so?
Oder also es ist, die Software macht es euch sehr einfach. Die Software schaut dann explizit für all die Datenbanken, noch ein letztes Beispiel vielleicht, für Lokationsinformationen, wenn man sich anmeldet an Access Points, oder wenn man nur schon vorbeiläuft an Access Points, dann wird das auch in den Logfiles aufgeschrieben. Das
ist eine WLAN, öffentliche WLAN-Station.
Öffentliche WLAN, genau. Und dort tut man auch, dann hat man die Logfiles und dort hat man auch öffentliche Datenbank und man kann anschauen, wo sich dann die WLANs befinden.
Okay. Und sage ich, kann so eine Software hilft dir dabei und tut dir gerade helfen, das Bewegungsprofil erstellen mit allen Daten.
Genau. Die Software, wir haben von Cellebrite gesprochen, aber auch andere Software, die machen es einem ganz einfach, weil die wissen, wo sind die GPS-Koordinaten abgespeichert. Die haben Zugang zu diesen öffentlichen Datenbanken.
Die gehen das selber abgleichen?
Die gehen das selber abgleichen, die ziehen die Informationen zusammen und erstellen dir ein Bewegungsprofil. Ja. Also von dem her, du kannst ein relativ einfach ein gutes Bewegungsprofil erstellen von jemandem,
sein Handy. Kann sehr relevant sein. Ja. Was gibt's? Habe ich jetzt noch etwas vergessen anzuschneiden mit der ganzen Datenanalyse, was mir nicht so bewusst ist oder irgendwie, was man kann achten?
Vielleicht mehr von der Privatwirtschaft. Da geht es weniger bei uns um ein einzelnes Handy, sondern vielleicht um 5 Handy oder 10 Handy. Man kann sich vorstellen, Bank untersucht die sogenannten Traders und die haben vielleicht noch auf einem separaten Kanal, auf einem unkontrollierten Kanal sich abgesprochen mit Nachrichten. Das ist etwas, wo man muss halt die Informationen dann zusammenführen und es gibt genug Software, wo die Sachen dann schön für einen zusammenführen und dann entsprechend auch deduplizieren, damit man die Leute, die im gleichen Chat sind, damit man nicht muss den gleichen Chat 5-mal lesen, sondern wir listen für alle 5 Teilnehmer nur einmal. Mhm. Und das erleichtert einem die ganze Arbeit, um herauszufinden, was ist denn geschehen wirklich in diesem Chat.
Ja.
Und da gibt es eine spezielle Software, die das Ganze dann für einen einfacher macht.
Das ist maßgeschneidend eDiscovery, nehme ich
an. Das geht richtig eDiscovery, das ist korrekt. Ja.
Und das tut bei mir eine Art ein bisschen mappen. Die verschiedenen Akteure kann man in einen gewissen Kontext stellen. Also sowohl von Standort, von Zeit, wer mit wem wie kommuniziert hat, das kann man natürlich auch optisch darstellen oder grafisch darstellen.
Genau, das kann man grafisch darstellen und dann hat man halt entsprechend dickere Linien zwischen zwei Personen, die öfters mal kommuniziert haben. Und dann sieht man vielleicht Ausreißer, wo jetzt jemand vielleicht eine Nachricht weitergeleitet worden ist. Das ist dann auch einfacher grafisch darzustellen.
Mhm. Okay. Gut, ich habe noch, eigentlich nur noch etwas Letztes. Ich habe auch schon so Images bekommen, beziehungsweise eben so Kopien und dann den Cellbrite Reader, oder? Und kann das selber auch anschauen als Laie.
Genau. Oder?
Geht immer wahnsinnig lang, bis es geladen ist, mit dem normalen Gerät.
Ja.
Ist es fast nicht handelbar. Was denkst du, wie viel habe ich als Laie ausgenutzt von so einem Reader, um es ein bisschen gegenprüfen? Ich bin wirklich absolut, Anwender-Noob.
Ja.
Oder wenn ich mit will sagen, wenn ich ein bisschen mehr Kenntnis hätte über Funktionen und schon von einem Cellbrite Reader, könnte ich mir einiges mehr damit machen als Strafverteidiger.
Ja, absolut. Also es ist, beim Reader kommst du quasi ein Subset von diesen ganzen Daten, von der Evidenz kommst du über, du kommst nicht die ganze Welt von Daten über. Wenn du natürlich alles würdest bekommen, kannst du auch natürlich deine eigene Analyse dann einfacher machen.
Okay, das ist noch spannend. Ich komme einfach nur so wie eine Art Extrakt über, was gerade für den Reader braucht.
Ja, genau.
Okay, gut, ich könnte jederzeit im Rahmen der Aktensicht alles verlangen. Da bräuchte ich aber auch bessere Software, um es dann analysieren.
Genau, also der Reader gibt dir schon nicht die volle Möglichkeit. Aber wie du richtig gesagt hast, als Laie tut man quasi... Das ist genau der Grund, warum der Reader erstellt worden ist. Man will einfach jemandem, der nicht technisch bewandert ist, will man eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, mit einfacher, übersichtlicher Mitteln eine Möglichkeit geben, Informationen selber herzukommen. Und eben teilweise ist es halt ein Subset von der Daten anstatt das ganze Image. Weil das ganze Image, das tut quasi einem überfordern. Das sind viel zu viele Informationen und dann verliert man den Fokus.
Okay. Aber also es kann eben, das haben wir jetzt vorher schon kurz angesprochen, für die Plausibilität von so einer Datenextraktion, ob es keine Manipulationen gegeben hat, kann es durchaus auch sinnvoll sein, als Strafverteidigerin oder Strafverteidiger, dass man sich da Hilfe holt für eine genaue Analyse vom Gerät, um auch den möglichen entlastenden Moment überhaupt erst zu finden.
Absolut, Okay. Es muss quasi ein stimmiges Bild sein, oder? Und vor allem eben auch, wenn, ich habe das vorher schon erwähnt, wenn man als Forensiker einen Hinweis findet und daraus Schluss zieht, wo man sagt, das muss so vorgefallen sein, dann kann man als technisch bewanderter Mensch gleich noch dagegen argumentieren und sagen, hey, aber das ist nur ein Hinweis, aber da ist ein Gegenhinweis oder das ist nicht erhärtet, da muss es noch mehr Beweis dafür geben, damit man dann sagt, das ist wirklich so vorgefallen. Das ist ein bisschen abstrakt erklärt, aber ja, es gibt nicht, ich wiederhole es, es gibt nicht den Beweis, wo der sagt, so muss es gewesen sein.
Also gut, Timo, dann gehe ich mir jetzt das Handy von der neuesten Generation kaufen, mache ein aktuelles Update.
Sehr gut.
Das Handy einen alphanumerischen Sperrcode drauf. Du es meistens abschalten, wenn ich es nicht gerade nutze. Du verschwindende Nachrichten überall rein in den Messenger und hoffe dann, dass ich so gut.
Ja.
Das in einigermaßen abgesichert, in einem abgesicherten Modus laufen.
Ja, das hast du gut zusammengefasst, weil es ist wieder Sicherheit kostet. Es ist Zeit, Geld, Bequemlichkeit und wenn man bereit ist, darin zu investieren, dann kommt man auch eine bessere Sicherheit über. Man darf nicht auch vergessen, dass man muss, wenn man ein zufälliges Ziel ist, muss man nur besser als der Durchschnitt sein und dann ist man schon mal auf der sicheren Seite.
Gut, danke dir ganz vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche einen schönen Tag.
Danke gleichfalls. Ciao, Gregor.